Garlen, das Schattenspiel von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. 9. Teil. Garlen hat mit dem Geist des Meeres Kontakt aufgenommen, der sterbenden Intelligenz, die den Ozean des Planeten Virides erfüllt. In seinen letzten Momenten konnte der Geist Garlen einen Hinweis geben, der ihn auf die Spur seines verlorenen Volkes führt, die Gefängnissphäre Skaya, die sich in den Tiefen des Schattenraums versteckt. Doch um dorthin zu gelangen, muss er seine Furcht vor der Schattenhelix bändigen und lernen, das Artefakt bewusst einzusetzen. Leichter gesagt als getan, denn die Situation droht erneut zu eskalieren, als die Druhun die Überlebenden ausfindig machen und sie angreifen.
»Hast du mit ihm reden können?«, fragte sie mit gesenkter Stimme. Er brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, was sie meinte. »Ja«, sagte er, »aber ich konnte nichts mehr für ihn tun.« Erneut flutete Kummer sein Herz. »Ich bin wieder allein.«
»Nein«, sagte Kirai und küsste ihn, schnell und verzweifelt. »Bist du nicht?«
Er wollte den Kuss erwidern. Dann hallte Parkers Ruf über die Plattform.
»Alle Mann bereithalten! Es geht los!«
Garlen und Kirai trennten sich. Er steuerte das Bugende des Shuttles an, sie das Heck. Ihre Hände berührten einander, solange sie konnten.
Garlen spähte an seiner Deckung vorbei, sah das Antriebsfeuer des Druhun-Schwarms, doppelt so groß wie zuvor. Er legte das Gewehr an, zielte und feuerte. Laserfeuer machte die Nacht zum Tage. Rotglühende Energiebolzen jagten durch die stinkende Luft. Die Druhun wichen ihnen aus. Sie flogen wie verirrte Kometen hierhin und dorthin und erwiderten den Angriff mit violetten Partikelstrahlen. Garlen schluckte. Es waren viele, viel zu viele, und er war nicht länger laserfest. Schon in den ersten Sekunden des Gefechts hörte er die Schreie sterbender Menschen. Er sah, wie die Strahlen eines Druhun den Helm einer Frau durchbohrten, so mühelos wie eine heiße Nadel, die durch Plastikfolie glitt. Sah einen Mann, dem das halbe Gesicht weggeschossen wurde. Sein Schrei wurde mittendrin abgerissen. Der Gestank von verbranntem Fleisch und Kleidung mischte sich mit den Ausdünstungen des Meeres. Wo die Strahlen der Druhun in die Plattform einschlugen, glühte das rußige Metall auf wie angefachte Kohlen. Er musste sich zwingen, nicht ständig zu Kira hinüberzuspähen. Es tröstete ihn, dass er beständig das Zischen ihrer Waffe hörte. Die Druhun knallten die Menschen ab wie Ungeziefer. Ihre Strahlen frästen sich durch die Deckungen der Terraner, verwandelten Eisenträger und Wracks in metallenes Konfetti. Und sie waren der Plattform gefährlich nah. Garlen sah sie ausschwärmen. Es war unschwer zu erraten, was sie vorhatten. Die Plattform einzukreisen, alles Leben darauf zu vernichten und sich dann das Schiff unter den Nagel zu reißen. Beiläufig fragte er sich, ob es die Druhun kränkte, dass ihr Herr und Meister sie auf diesem sterbenden Planeten zurückgelassen hatte. Vielleicht war es seine Strafe für ihre Niederlage gegen den Geist des Meeres. Vielleicht waren sie ihm auch einfach nur egal. Wo sie herkamen, gab es noch mehr von ihnen. Er zielte auf den nächstbesten Druhun, verfehlte dessen Helmschädel nur knapp, feuerte wieder und schoss dem Ding den Waffenarm ab. Dann riss er das Gewehr nach links, eröffnete das Feuer auf den nächsten Krieger und traf ihn in die Brust. Es schien den Blechkameraden wenig zu kümmern. Er hob den Waffenarm und zielte auf Garlens Deckung. Garlen reagierte sofort. Er feuerte ein weiteres Mal, einen lang anhaltenden Strahl, der die Nacht wie ein rotes Messer teilte und quer über den Druhun glitt, von dessen metallener Taille bis zu den leuchtenden Scanneraugen. Der Krieger geriet ins Straucheln, feuerte und traf einen seiner Kumpane. Garlens Mundwinkel zuckte kurz, aber er hatte keine Zeit, sich zu freuen. Er nahm den nächsten Druhun ins Visier und den nächsten und den nächsten. Doch alles, was er erreichte, waren Kratzer an ihren Rüstungen. Sie waren zu schnell, zu wendig, und seine Waffenladung schmolz mit jedem Schuss dahin. Weitere Menschen starben. Ihre Schreie gellten durch die Nacht.
»Mein Arm, mein Arm!« Jesus, Buddha und Allah, helft mir! Oh, Jesus, Buddha!
Jenny, Jenny, steh auf! Verflucht, Jenny, tu mir das nicht an! Steh auf, bitte!
Die aufsteigende Panik machte es schwerer und schwerer zu atmen, zusammen mit der verpesteten Luft, die seine Lungen füllte. Sie wurde immer dichter von dem schwarzen Qualm, der von schwelenden Leibern aufstieg. Viel zu viele Terraner waren bereits gestorben, und er konnte nicht erkennen, ob sie wenigstens einen einzigen Juhun vom Himmel geholt hatten. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und blickte zu Kirai, die ihre Waffe mit beiden Händen umklammert hielt. Im rubinroten Blitzlicht ihres Lasers sah er den Schweiß auf ihrer Alabasterstirn, das Zucken ihrer Wangenmuskeln. Sie blinzelte bei jedem Schuss, als fürchtete sie sich vor der tödlichen Macht ihrer eigenen Energiesalven. Sie war keine Kämpferin, aber sie tat, was sie konnte. Wieder fiel ein Mensch, ein dicklicher Mann mit Glatze. Dann eine junge Frau, kaum älter als Ki. Garland versuchte zu schlucken. Er wusste, Ruli Khan wollte ihn lebend. Zumindest so lange, bis er ihm die Helix und all ihre Geheimnisse übergeben hatte. Aber die Juhun hier konnten das nicht wissen. Sie würden ihn ohne zu zögern kalt machen, genau wie Parkers Leute. Genau wie Kirai. Zum tausendsten Mal verfluchte er Heska dafür, dass er ihm von dem löchrigen Nanoschild auf seiner Haut erzählt hatte. Ohne dieses Wissen wäre er mutiger gewesen, auch wenn es ihn nicht vor dem Tod bewahrt hätte. Er dachte an Rick und die anderen, die immer noch nicht auf seine Nachrichten geantwortet hatten, und was das bedeuten konnte. Ein Schuss peitschte dicht an dem Shuttle vorbei. Er hörte Ki erschrocken ächzen, sah, wie sie verwirrt blinzelte, ungläubig darüber, noch am Leben zu sein. Garland sah zur Vago, die noch immer neben der Plattform schwamm. Leblos, antriebslos. Zu Beginn hatte er noch gehofft, Kowalski würde das Schiff jede Sekunde wieder flott kriegen, dass sie ihm die Juhun mit Schild und Waffen vom Leib halten würde. Doch er ahnte, dass diese Hoffnung vergebens war.
»Es ist meine Schuld«, dachte Linda Kowalski, während sie in der Enge des Wartungsschachtes unterhalb des Reaktorturms lag und an den Eingeweiden des Schiffes herumschraubte. »Alles meine Schuld.«
Sie biss auf die Kugelschreiberlampe zwischen ihren Zähnen und versuchte, den Gestank von verbrannten Aggregaten zu ignorieren, der in ihrer Nase und Lunge kratzte. Der Schweiß ließ ihr den Encortex-Schrauber fast aus den glitschigen Händen gleiten, während sie Abdeckungen öffnete und Kabel löste. Dort draußen starben Menschen, und es war ihre Schuld. Der verfluchte Energiebypass war durchgeschmort und hatte dabei drei Verteileraggregate hochgehen lassen. Die Eiskristalle im Herzen des Reaktors waren noch aktiv. Natürlich waren sie das. Aber das nutzte ihnen wenig, wenn sie die Energie der Dinger nicht anzapfen konnten. Sie hätte es vorhersehen müssen. Hätte einen weiteren Bypass für den Notfall legen müssen. Aber es war zu lange her gewesen, dass sie an einem synolonischen Eiskristallreaktor gearbeitet hatte. Und sie hatte nur weggewollt. Weit, weit weg von diesem Scheißplaneten. Jetzt zahlten ihre Leute den Preis für ihre Nachlässigkeit. Ihre Freunde. Ihr Boss. Ihre einzige Chance, die Maschine wieder in die Luft zu kriegen, war das Legen drei neuer Verteilerpunkte zum Reaktorkern. Dazu brauchte sie wenigstens 2 Meter an Q3-Kabeln und einen Phasenmodulator, die sie nicht hatte. Also musste sie improvisieren. Vielleicht konnte sie aus einem der sekundären Systeme passende Teile abzwacken. Den Hitzetauschern oder den Schildgeneratoren. Aber das würde zusätzliche Zeit kosten.
»Geh ab, du verfluchtes Mistding! Geh ab!«
herrschte sie in Gedanken eine Sicherheitsklemme an, während sie versuchte, diese mit flatterigen Fingern zu lösen. Sie stieß einen frustrierten Schrei aus. Tränen liefen ihr aus den Augenwinkeln.
»Meine Schuld!«
Die Nacht brannte vor Energiefeuer. Das Aufblitzen roter und violetter Strahlen hinterließ irritierende Nachbilder auf der Netzhaut seines linken Auges, während das zugeschwollene Rechte schmerzhaft pulsierte. »Es war falsch. Alles falsch«, dachte Jefferson Kendall Parker. »All die Jahre, die er der Firma gewidmet hatte, all seine Bemühungen, seine Kämpfe und Entbehrungen, um den heiligen Hallen des Vorstands näher zu kommen, all das war verschwendet gewesen. Er hätte bei Natascha bleiben sollen, bei seinen Kindern. Er wusste nicht, wann er sie das letzte Mal gesehen hatte.« Leibhaftig gesehen, nicht durch einen Holoschirm. Ihre Stimmen gehört, sie in den Armen gehalten. »Ich tue es für euch«, hatte er Natascha immer wieder erklärt, wenn sie ihm vorwarf, rot vor Wut und mit Tränen auf den Wangen, dass er sich in seine Arbeit vergrub.
»Ich tue es für euch.«
Er hatte sie belogen. Er hatte es allein für sich getan, für sein Ego, seinen unstillbaren Hunger nach Anerkennung. Und wofür? Um jetzt auf dieser Rotzkugel zu enden, inmitten von Menschen, die nach all den Tagen seine Freunde geworden waren. Er hätte bei ihr bleiben sollen, bei seiner Familie. Er hatte Natascha belogen, er hatte sich selbst belogen. Und den Jungen. Er hatte ihm gesagt, Schiffe der Interstar wären mit Sicherheit unterwegs. Dabei war er sich nach all der Zeit sicher, dass sich die Firma einen Dreck um ihn und seine Leute scherte. Es würde keine Hilfe eintreffen, weder jetzt noch irgendwann. Sie waren auf sich allein gestellt. Und seine Leute starben. Er hätte alles dafür gegeben, sie zu retten, mit ihnen zurück nach Hause zu fliegen. Aber das Universum war hart. Wünsche gingen nicht in Erfüllung. Und seine Leute starben. Das Schiff war noch immer tot. 12 Menschen lagen als rauchende Kadaver auf dem Boden der Plattform. Nur eine Handvoll Druhun war gefallen. Und sein Gewehr war leer geballert, nutzlos. Sie konnten nicht gewinnen. Und jede Sekunde, die verstrich, brachte sie der Auslöschung näher. Garland sah auf die Helix, dachte an die Dinge, die der Geist des Meeres ihm gesagt hatte. Er wusste, was er zu tun hatte, aber er wusste nicht, ob er genug Zeit hatte, ob es funktionieren würde, ob es sie retten konnte. Aber er sah keine andere Chance. Er warf sein Gewehr weg und krempelte den silbernen rechten Ärmel zurück.
»Key, gib mir Deckung!«
Sie sah nicht zu ihm, sondern feuerte weiter in den Himmel.
»Was hast du vor?«
»Versuchen, uns zu retten.«
Erst jetzt drehte sie sich zu ihm. Ihre wunderschönen Augen blickten verwirrt und ängstlich.
»Was? Wie?«
»Vertrau mir, okay?«
»Okay«,
sagte sie, scheinbar selbst überrascht, dass sie es tat. Geduckt eilte Garland zur Mitte des Shuttles. Er ging in die Hocke und presste den Rücken gegen die zerbeulte Metallwand der Maschine. Er schloss die Augen, versuchte den Kampf auszublenden. Das Zischen der Laser, das Fauchen der Fluggeräte der Druhun. Die Schreie, die ihm wie kalte Messer durch Mark und Bein gingen. Seine linke Hand lag auf der Schattenhelix.
»Ergib dich ihr«, hatte der Geist des Meeres gesagt, »ohne Furcht, ohne Zweifel. Du bist Garland Rokaitor, ein Träger des Schattens, ein Herr des Abgrunds. Und sie ist ein Teil von dir. Du musst es akzeptieren.«
»Also gut.« Er stellte sich den Schattenriss aus seinen Träumen vor, der die Hand nach ihm ausstreckte.
»Garland, komm mit mir.«
Eisfinger liefen sein Rückgrat hinab. Was, wenn er die dunkle Hand ergriff? Was würde dann aus ihm werden? Er dachte an die Gräueltaten der Kronda. Würde er aufhören, Garland Sohn des Vago zu sein und endgültig Garland Rokaitor sein, Herr des Abgrunds? Er fürchtete sich davor.
»Garland!«
Diesmal war es keine Erinnerung. Es war die Stimme der Helix, die in seinem Verstand flüsterte.
»Ich habe dich vermisst. Wir gehören zusammen. Für immer.«
Zum ersten Mal begriff er, wie schön ihre Stimme war. Wie traurig. Neue Todesschreie drangen von außen an sein Bewusstsein. Genau wie die Schüsse der Druhun und die Antriebe ihrer Flugtornister. Sie waren gefährlich nah. »Sie kommen«, dachte er. »Sie kommen, um euch zu killen.« »Scheiß drauf«, sagte er sich, gleichgültig, was aus ihm werden würde. Wenn das der Preis war, den er für Kiraes und sein Überleben zahlen musste, dann würde er ihn zahlen. Er presste die Lider fest zusammen, hörte auf das Flüstern der Helix, stellte sich seine eigene Hand vor, die die dunkle Hand des Schattenrisses ergriff. Er spürte ihre Kälte, ihre Liebe. Dann wurde sein Bewusstsein einmal mehr in einen abgrundschwarzen Mahlstrom gerissen. Nun war es sein eigener Schrei, der die Nacht erfüllte. Kirai erschrak, als Garland schrie. Er fiel zur Seite, zuckend wie unter Elektroschocks. Doch seine Linke hielt die Schattenhelix fest umklammert.
»Garland!«
Sie lief sofort zu ihm.
»Garland, was ist los?«
Er gab keine Antwort. Sein Gesicht war von Schmerz verzerrt. Er hatte die Zähne gebleckt und die Augen zusammengekniffen. Eine blutige Träne rann über seine graue Haut.
Garlen, kannst du mich hören?
Ihre Stimme überschlug sich.
Garlen!
Sie streckte die Hand nach ihm aus, in dem Versuch, seine Finger von der Helix zu trennen. Doch bevor sie ihn berührte, war es vorbei. Sein Körper entkrampfte sich. Er blieb ruhig liegen. Seine Lippen waren halb geöffnet. Speichel lief ihm aus dem Mundwinkel. Seine Augen standen offen und blickten hinauf zu den Sternen, ohne jedes Zeichen von Leben in ihnen. Es habe ihm etwas die Seele aus dem Leib gerissen. Kiras Herzschlag setzte für einen Moment aus. Die Helix hatte ihn getötet. Aber dann sah sie, dass er atmete. Kaum merklich, aber gleichmäßig.
Garlen!
Sie schlug ihm gegen die Wange. Erst vorsichtig, dann immer heftiger, mit ihrer wachsenden Angst. Er reagierte nicht. Sie fasste nach der Helix und schrie auf, als ihr das Artefakt einen elektrischen Schlag versetzte. Es wollte Garlen für sich ganz allein. Sie wusste nicht, was das Ding ihm antat, aber sie ahnte, dass es nichts Gutes war.
Verdammt, lass mich nicht allein!
Sie fühlte kühle Feuchtigkeit auf ihren Wangen.
Garlen!
Wie zur Antwort bohrte sich violette Energie durch das Shuttle und zischte keinen halben Meter an ihr vorbei. Nah genug, dass sie die Hitze der Salve spürte. Kirai brauchte eine Sekunde, um sich aus ihrer Starre zu befreien. Sie eilte zum Bugende des Shuttles und spähte vorsichtig dahinter hervor. Sie wünschte, sie hätte es nicht getan. Weniger als die Hälfte von Parkers Leuten stand noch. Und diese wenigen wurden unaufhaltsam minimiert. Mit jedem Lidschlag wurde ein weiteres Leben ausgelöscht. Parker selbst lebte noch. Sie sah ihn, hinter dem nahen Wrack des Kontrollturms verschanzt, sein lädiertes Gesicht eine starre Maske, die zwischen blinder Wut und nackter Angst wechselte, während er seine Lasermündung von hier nach dort riss und blind feuerte. Die Druhun hatten die Plattform halb umschlossen wie eine stählerne Hand, bereit zuzupacken. Nur noch 20 Meter und sie hatten den Außenbereich überflogen. 10 Meter. Kirai rang um jeden Atemzug. Sie lud ihre Waffe durch, hörte das scharfe Piepen, das ihr mitteilte, dass die Energiezelle komplett verbraucht war. Mit einem erstickten Fluch warf sie den Laser weg und versuchte, ihre Tränen fortzublinzeln. Ihre einzige Hoffnung war, ihre Mutter wiederzusehen, wenn es vorbei war. Und Tiro, der sein Leben für sie riskiert hatte, nur damit sie jetzt den Tod fand. Dabei gab es noch so vieles, das sie sehen wollte. Zusammen mit Garlen. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie mehr für ihn empfand, als sie sich selbst eingestehen wollte. Unter anderen Umständen hätte sie darüber gelacht.
Geh.
Sie erschrak fast, als sie die Stimme hörte. Sie klang so schwach, so leer. Kirai drehte sich zur Seite. Garlen hatte sich erhoben. Er stand auf wackeligen Beinen, doch aufrecht, so als würden nicht Dutzende Energieschüsse um sie herum aufblitzen. Sie konnte seine Augen nicht sehen. Ein Schatten lag auf ihnen. Sie wollte seinen Namen sagen, doch sie konnte es nicht. Etwas an ihm war anders, fremd.
»Geh«, sagte er, wieder mit seltsam leerer Stimme, »hinter mich.«
»Garlen«,
sagte sie, wohlwissend, wie ängstlich sie klang. Ohne ein weiteres Wort schob er sie mit kühler Hand zur Seite, verließ die Deckung und schritt auf die Mitte der Plattform zu, direkt ins Visier der Druhun.
»Nein«,
rief Kirai aus. Die Strahlung der Schattenhelix hüllte Garlens rechten Arm ein wie schwarzes Feuer. Ein Großteil der Druhun steuerte ihn augenblicklich an wie einen dunklen Leitstrahl. Sie hoben die Waffenarme.
»Garlen«,
schrie Kirai.
»Komm zurück! Die bringen dich um!«
Er drehte sich ihr zu und lächelte. Nichts, das sie in den letzten Tagen gesehen hatte, jagte ihr so viel Angst ein wie dieses Lächeln. Garlen hob die Schattenhelix und spreizte die Finger seiner rechten Hand. Schwarze Energieströme gingen von der Helix aus, umspielten seine Brust, umzuckten seinen Kopf wie ein Halo. Seine Augen waren tief schwarz. Die Zeit schien sich zu dehnen, stehen zu bleiben. Und es begann.
Ein Dröhnen erfüllte die Luft. Ein Spalt, schwärzer als schwarz, zerriss die Nacht 10 Meter über der Plattform. Monströse Schatten flogen daraus hervor, jeder so groß wie die Maschine, hinter der Kirai Zuflucht gesucht hatte. Wie verdrehte, übergroße Abbilder der Kreaturen, die die tiefsten Tiefen von Syndulas Ozean bewohnten. Erst war es nur eines, eine Abscheulichkeit mit teerschwarzen Schuppen und blinden Glotzaugen, die einen abstoßenden Kiefer aufriss, der Kirai an eine organische Höhle voll messerscharfer Stalagmiten und Stalaktiten erinnerte. Dann folgte das nächste Monster. Dann das nächste und das nächste. Eines nach dem anderen wurden sie aus dem Spalt aus Finsternis gerissen, heraufbeschworen von Garlen, der ihnen etwas zubrüllte, das teils Kampfschrei war und teils ein Ausdruck von Schmerz. Kirai vergaß zu atmen. Furcht erfüllte sie. Lähmende, alles auslöschende Furcht. Doch sie konnte sich nicht abwenden, konnte nicht wegschauen, war wie die Terraner um sie herum dazu verdammt zuzusehen, wie die Albträume in dieses Universum ausschwärmten und die Welt mit ihrem Brüllen erschütterten. Sofort steuerte jeder der Schatten das nächstgelegene Wesen an, gleichgültig ob Mensch oder Druhun. Kirai konnte nicht einmal wimmern, als eines der Dinger sie anglotzte und auf sie zujagte, das Maul weit aufgerissen, seine Zähne schartige Mordinstrumente. Doch etwas packte es, hielt es zurück, so wie alle anderen. Garlen hatte gebieterisch den rechten Arm gehoben. Die schwarzen Blitze, die von der Helix ausgingen, waren in die Luft geschossen, auf die Ungeheuer zu, die mittlerweile ein Dutzend zählten. Die Ströme dunkler Energie hatten sich um die Kreaturen gelegt, sich um sie geschlungen wie Fesseln. Und Garlen wirbelte herum, ließ die rechte Hand in Richtung der Druhun vorschnellen. Und die Monster folgten seiner Bewegung wie unfreiwillige Marionetten. Sie hetzten auf die Druhun zu, schluckten ihre Schüsse, als wären es Regentropfen, öffneten die schrecklichen Kiefer und zermalmten die Krieger zwischen ihren Zähnen. Metall kreischte, mit jedem Druhun, den die Schattenmonster verschlangen. Panzerteile gingen auf die Plattform nieder, begleitet von einem Scheppern wie von fallenden Töpfen. Dann sah sie das zuckende Etwas, das unter den Fetzen einer Brustplatte hervorkroch. Ein Wurm, ölig glänzend, fast obszön rot und so lang wie ihr Arm. Das wahre Gesicht der Druhun. Das eine Ende des Wurms war nur zerfetztes Fleisch und Muskelmasse. Das andere öffnete blind ein Maul wie eine missgestaltete Blüte und stieß einen Schrei hervor, von dem sie wusste, dass er sie bis in ihre Albträume verfolgen würde. Ein langgezogener Schrei wie Nägel auf Glas, wie gequälte Kinder, wie ein sterbendes Tier. Im nächsten Moment wurden die Überreste des Wurmes von einem herabfallenden Metallbein zerquetscht. Der Schrei endete, doch Kirai fühlte ihn immer noch, wie Glassplitter in ihren Ohren.
»Vater der Sterne«, flüsterte sie, »Vater der Sterne, steh uns bei.«
Wie die Menschen auch, stand sie noch immer stocksteif da. Aus Angst, nur die kleinste Regung könnte die Kreaturen auf sie aufmerksam machen. Und sie sah Garlen inmitten des Schauspiels. Wie ein Mechamagier auf der Bühne ließ er die Arme kreisen und bewegte die Hände, als wären die Albträume von jenseits des Universums ein Schattenspiel, das seine Finger in die Wirklichkeit projizierten. Sein Gesicht erschien im dunklen Schein der Helix unwirklich, dämonisch. Sie wusste nicht, wer es war, der seinen Körper lenkte, er oder die Helix. Sie hörte ihn lachen und erschauderte. Bald fielen die Überreste der letzten Druhun scheppernd und klirrend aus dem Himmel, ihre mechanoiden Rüstungen wie Aluminiumfolie zerfetzt und von den Zähnen der Schattenmonster durchlöchert. Doch die Monster, die Garlen beschworen hatte, waren nicht befriedigt. Ihr hungriges Brüllen ließ den Boden unter Kirais Füßen vibrieren. Erneut nahm eine der Scheußlichkeiten sie ins Visier, ließ sie zu Eis erstarren.
»Nein!« schrie Garlen. Er breitete die Arme aus und zog die Fäuste an sich, ließ die schwarzen Energiefesseln der Monster schrumpfen. Sie sah, wie er die Zähne bleckte, wie die Sehnen an seinem Hals hervorstanden und begriff, welche Kraft es ihm kostete, die Bestien zu halten. Dröhnend vor Zorn wehrten sich die Monster gegen seinen Einfluss, kämpften darum, wieder frei zu kommen und über die starrenden und hilflosen Menschen herzufallen. »Nein!« schrie Garlen wieder. Er legte die Arme zusammen, holte mit ihnen aus wie ein Kugelstoßer und schleuderte die Kreaturen in den Himmel.
Ein Donnerschlag krachte. Die Welt wurde erneut aufgerissen und die Monster mit einem letzten Brüllen zurück in den Abgrund verbannt. Der Riss schloss sich zwischen zwei Lidschlägen, als wäre er niemals da gewesen. Die düstere Aura der Schattenhelix erlosch. Für einen Moment hüllte eine entsetzliche, drückende Stille die Plattform ein.
»Mein Gott«, sagte Parker immer wieder. »Mein Gott!«
Alle Blicke lagen auf Garland. Er ließ die Arme kraftlos sinken. Sein Kopf kippte nach vorn. Seine Beine gaben nach.
»Garland!« Kirai sprang hinter dem Shuttle vor, wollte ihn halten, aber sie war zu langsam. Garland fiel auf die Knie und stützte sich mit den Händen vom rußigen Boden ab. Seine graue Haut glitzerte vor Schweiß. Sie hörte ihn keuchend atmen. Sein ganzer Körper bebte wie im Frostwind.
»Garland«,
sagte sie wieder, vorsichtiger diesmal. Sie wusste nicht, ob er sie gehört hatte, ob der Bann der Helix gebrochen war, ob er wieder Garland war. Ihr Garland. Er war durch einen Kosmos aus Finsternis und bösen Träumen gefallen. So wie damals, als er die Schattenhelix zum ersten Mal berührt hatte. Aber er hatte sich geschworen, diesmal keine Angst zu zeigen, sich seinem Erbe zu stellen.
»Helix!«
Seine Stimme war durch die Dunkelheit gegeistert, monströs verzerrt, ihm selbst fremd. Und er hatte ihre Nähe gespürt, wie die Präsenz eines Freundes, dicht bei ihm, in seinem Herzen.
»Ich bin hier, Garland«,
hatte die Helix gesagt.
»Ich bin immer bei dir.«
»Ich brauche deine Hilfe.«
»Du hast sie.«
»Was muss ich tun?«
hatte er gefragt. Und er hatte es gewusst. Er hatte die Augen wieder geöffnet und die Vision verlassen. Er hatte sich an Kirai vorbeigeschoben und war ins Blickfeld der Druhun gegangen. Und er hatte das Portal geöffnet. Furcht hatte seinen Verstand gekitzelt, aber er hatte sie in die hinterste Ecke seines Bewusstseins verbannt. Dann waren die Schattenmonster erschienen und er hatte ganz instinktiv gehandelt. Die Bewegungen seiner Hände, seiner Arme, das Schattenspiel. Es hatte sich richtig angefühlt, so natürlich wie Atmen. Er hatte nicht gewusst, ob es die Helix war, die ihm sein Wissen vermittelt hatte, oder ob seine Kronda-DNS ihn leitete. Er hatte nur gewusst, dass es funktionierte, hatte die Schattenmonster an sich gekettet, während die Macht der Schattenhelix seinen ganzen Körper beben ließ. Es war atemberaubend gewesen, elektrisierend, wie ein Rausch, der alle Angst und alle Zweifel davongespült hatte. Die Helix zu führen, diese Monster zu kontrollieren, zu wissen, dass er ihr Meister war, ein Herr des Abgrunds. Es war wie das größte Hai im Universum. So viel Macht in seiner Hand. Während er das Schattenspiel vollführte, hatte er über sich selbst gelacht, dass er sich all die Zeit davor gefürchtet hatte. Wie dumm er gewesen war, die Helix abzulehnen. Er war bereit gewesen, völlig in dem Schattenrausch aufzugehen, sich der Helix zu ergeben, sie weiterzuführen und sich von ihr führen zu lassen. Dann hatte er Kirais Gesicht gesehen, ihre Angst, Angst vor ihm. Und plötzlich war der Rausch vergangen. Er hatte sich wieder gegen die Helix gewehrt und ihre Energie war aus ihm herausgeströmt. Plötzlich hatte ihn jede Bewegung enorme Anstrengung gekostet, als versuchte er, Berge zu bewegen. Und als er die Ungeheuer wieder im Schattenraum eingesperrt hatte, war jede Kraft aus ihm gewichen, als wäre er eine Ewigkeit gerannt. Er hatte den harten Boden unter seinen Knien und Händen gefühlt, den Schweiß auf seiner Haut, das Rauschen seines Blutes in seinen Adern.
»Garland!«
Zuerst glaubte er, es wäre die Stimme der Helix, aber es war Kirai, voller Angst und Sorge. Er spürte, wie sie sich neben ihn hockte, fühlte, wie sie einen Arm um seine Schulter legte.
»Garland«, sagte sie leise, »hörst du mich? Ich bin es. Kirai. Ki.«
Unter größten Mühen öffnete er die Augen. Es war eine Tortur, den Kopf zu heben. Er sah die Erleichterung in ihrem Blick.
»Hi«,
sagte er. Es war mehr ein Ächzen als ein Wort. Kirai sagte nichts. Ihre Umarmung riss ihn fast um. Er hielt sie seinerseits so fest er konnte.
Ich dachte, begann sie, die Helix. Ich dachte, sie hätte dich.
Ist schon okay, presste er hervor. Es ist alles okay. Sie gehorcht mir. Es ist alles gut.
Der Kopf schwirrte ihm immer noch. Das Schattenspiel. Die Monster. Hatte er das alles nur geträumt? Kirai half ihm, sich aufzurichten. Er sehnte sich danach, einfach liegen zu bleiben. Eine Standardwoche lang zu schlafen. Oder einen Monat. Als er mit wackeligen Beinen stand, von Kirai gestützt, fiel sein Blick auf die toten Menschen ringsum. Die Überreste der Druhun. Der Anblick stieß ihn ab. Er hatte genug vom Kämpfen. Genug vom Tod. Sein Blick traf den von Parker, der hinter seiner Deckung hervorspähte. Unter anderen Umständen hätte Garland der Anblick seines ledierten, halb zugeschwollenen Gesichts amüsiert. Er brauchte 2 ganze Sekunden, um zu begreifen, dass der Laser in Parkers Hand auf seinen Kopf gerichtet war. Jetzt sah Kirai es auch. Sie erstarrte.
»Bleibt genau da!«
Parkers Stimme hallte über die Plattform. Garland lächelte kraftlos.
»Nur eine Frage der Zeit. Was, Parker?«
»Keine Bewegung!«
Auf einen Wink von Parker hin richteten die Terraner ringsum ihre Waffen auf Garland und Kirai. Zögerlich, verwirrt, aber bereit, ihrem Chef zu gehorchen. Parker hielt den Laser mit beiden Händen.
»Ich hab keine Ahnung, was du bist, Junge!« »Mächtig angepisst. Das bin ich.«
Verdammt, es war so anstrengend zu sprechen.
»Aber dieses Ding an deinem Arm. Du wirst es schön langsam ablegen. Hast du mich verstanden?«
»Natürlich. Du bist so berechenbar.« »Vergessen Sie's, Parker. Das Ding wird Ihnen nichts nutzen. Und wenn ihr die Waffen nicht gleich runternehmt, werde ich echt... sauer!«
»Blinzel nur falsch und du bist tot!«
Parkers Stimme klang nicht so fest, wie er wahrscheinlich beabsichtigt hatte.
»Komisch«, sagte Garland. »So was Ähnliches wollte ich auch gerade sagen.«
»Willst du es drauf ankommen lassen, Junge?«
Parker richtete seinen Blick auf Kirai. Die Hälfte seiner Leute hatte sie von allen Seiten im Visier. Garland spürte sie vor Wut beben.
»Wir hätten ihn in den Schleim schießen sollen«, zischte sie.
»Ja«, sagte er matt, »hätten wir.«
»Du hast 3 Sekunden, Junge. 1.«
Parkers Stimme bebte. Erst da begriff Garland, dass er die Helix nicht für sich haben wollte. Er hatte Angst vor ihr.
»Kannst du ihn ausschalten?«,
flüsterte Kirai.
»Ich weiß es nicht.«
2.«
Ein Brummen ging durch die Nacht. Alle Blicke flogen zu Vago, deren Außenscheinwerfer plötzlich wieder in die Nacht stachen wie Lanzen aus Licht. In ihrem Strahlen nur als Silhouette zu erkennen, rannte eine einsame Gestalt über das Dach des Schiffes und winkte mit beiden Armen.
»Mr. Parker! Sir!«
rief die Terranerin namens Kowalski mit fast kindlicher Freude. Sie sprang vom Schiff auf die Plattform und hielt auf Parker zu.
»Ich hab's geschafft! Alle Systeme sind wieder online! Ich hab's ge...«
Sie hielt inne, als sie die Leichen um sich herum sah. Die Gesichter ihrer Freunde, Kollegen. Sie wurde kreidebleich.
»Sehr gut, Linda«,
rief Parker, ohne die Waffe sinken zu lassen oder seinen Blick von Garland zu nehmen.
»Heizen Sie die Antriebe an. Wird Zeit, dass wir diese verfluchte Rotzkugel endlich verlassen.«
Linda Kowalski antwortete nicht. Sie stand stocksteif da, gab ein ersticktes Röcheln von sich.
»Linda«,
rief Parker. Garland glaubte für einen Moment, der Schrecken habe die Frau gelähmt. Dann sah er den roten Schlitz, der sich auf Kowalskis Bauch geöffnet hatte. Die Terranerin kippte zur Seite, rührte sich nicht. Er hörte Kirai und einige Menschen vor Schreck keuchen.
»Was zum Teufel«, hauchte Parker.
Panik erfasste ihn und die anderen Terraner. Sie rissen ihre Waffen hierhin und dorthin, starrten angestrengt in die Nacht. Doch es war nichts zu sehen. Ein Déjà-vu überrollte Garland. Sein Puls hämmerte ihm in den Ohren, während kaltes Blei in seinen Magen tropfte. Die Erinnerung riss ihn zurück nach Exilon, zu dem unsichtbaren Phantom, das sie dort angegriffen hatte.
»Nein«,
schrie alles in ihm auf. »Nicht hier, nicht jetzt, nein!«
»Was ist hier los?«
Kiras Stimme überschlug sich.
»Geh«, sagte er, »bleib dicht bei mir, okay? Und wenn ich es sage, lauf zum Schiff!«
Er fasste kraftlos nach ihrer zitternden Hand, sah einen anderen Terraner, dessen Kopf plötzlich in einem unmöglichen Winkel herumgerissen wurde. Dann starb der Nächste mit einem stummen Schrei. Und der Nächste. Parker und die anderen Menschen verloren die Nerven. Sie feuerten in die Luft, dorthin, wo ihr Artgenosse eben noch gestanden hatte. Sie starben einer nach dem anderen von unsichtbarer Hand, schnell und lautlos. Bald war nur noch Parker übrig. Sein Finger krümmte sich um den Abzug, selbst als der Laser nicht mehr feuern konnte. Er schrie unzusammenhängend in die Dunkelheit. Dann machte er ein dummes Gesicht, würgte. Blut kam über seine Lippen und ein Wort.
»Natascha!«
Dann fiel er tot zu Boden.
»Jetzt!« brüllte Garlin.
Er mobilisierte den allerletzten Rest seiner Kräfte, aber seine Beine kamen nicht voran, als steckten sie im Morast. Kirai hielt seinen Arm, versuchte verzweifelt, ihn hinter sich herzuziehen. Dann schrie sie und gefror mitten in der Bewegung. »Ki«, wollte er rufen. Dann bohrten sich Nägel aus Eis in seinen Verstand. Er konnte sich nicht rühren. Was immer er versuchte, sein Körper gehörte nicht länger ihm. Er war gefangen in unsichtbaren Fesseln. Aber sein Herz bewegte sich, raste. Es war hier. Das Wesen, das versucht hatte, Vago von Exylon zu schmuggeln. Das Wesen, das ihn niedergeschossen hatte. Das versucht hatte, seine Freunde dazu zu bringen, sich gegenseitig abzuknallen. Das Ding, dem er das Handwerk gelegt hatte, allein dank seiner Laserfestigkeit. Aber wo kam es her? Für einen irrationalen Moment glaubte er, es habe sich auf der Vago versteckt, die ganze Zeit über. Nein, es musste mit einem eigenen Schiff hierher gekommen sein. Ein Schiff im Tarnmodus, genauso unsichtbar wie sein Pilot. Während des Kampfes gegen die Druhun hatten ihm das ständige Laserfeuer und die Schreie genug akustische Deckung gegeben, um sich unbemerkt zu nähern. Vielleicht schwamm es dort draußen auf dem Schleim, jenseits der Kante der Plattform. Sein Blick flog über die Toten, die Trümmer, die Rauchfahnen, auf der Suche nach verräterischen Schlieren in der Luft, die das Tarnpolymer erzeugte, das die Kreatur trug. Doch wenn es sie gab, wurden sie von der Dunkelheit verborgen. Er rollte die Augen zur Seite, später zu Kirai. Sie wehrte sich wie er gegen die Lähmung, wie er vergeblich.
»Interessant«, hörte er eine Stimme flüstern.
Sie war ebenso kalt wie der telepathische Griff, der ihn festhielt. Ihr Ursprung ließ sich nicht lokalisieren. Er war sich nicht einmal sicher, ob er sie wirklich gehört hatte. Aber er wusste, was sie meinte. Die Helix. Da begriff er. Das Ding hatte dem Kampf zugesehen und abgewartet, wer gewinnen würde. Es hatte gesehen, wozu die Helix fähig war.
»Hörst du mich?«
Garlin versuchte, das Artefakt mit aller Macht zu erreichen. Doch es war, als stünde eine Barriere zwischen ihm und der Schattenhelix. Er konnte ihr Flüstern nicht länger hören. Und er war sicher, dass die Helix ihn ebenfalls nicht hören konnte.
»Was willst du von mir?«
presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Ist das nicht offensichtlich?«
fragte die Geisterstimme.
»Rache zum einen, zum anderen, das Gerät an deinem Arm.«
Garlin unternahm einen neuen Versuch, sich gegen die geistige Kontrolle aufzubäumen, doch es kostete ihn mehr Energie, als er hatte, und er hörte das Wesen ein befriedigtes von sich geben, aufgeputscht von der Kraft, die es ihm stahl. Kirai stöhnte unter Schmerzen auf.
»Lass sie in Ruhe!«
brachte Garlin hervor.
»Sie hat dir nichts getan!«
Keine Antwort.
»Ich sagte, lass sie gehen!«
»Helix, hörst du mich? Bitte sag was!« Doch die Helix schwieg, war nicht mehr als schattenhafte Spiralen auf seiner grauen Haut.
Plötzlich verstummte auch Kirai. Sie breitete die Arme aus, als sprengte sie die geistigen Ketten des Dings.
»Gut so«, dachte Garland, »wehr dich! Das ist mein Mädchen, wehr dich!«
Das Ding schien es nicht bemerkt zu haben. Er musste es weiter ablenken.
»Zeig dich endlich«, rief er.
Nebel schien vor seinen Augen zu hängen. Seine Batterien waren so gut wie leer.
»Oder bist du zu feige dafür?«
»Nein«, raunte die Geisterstimme, »nur vorsichtig.«
Während sie sprachen, sah Galen Kirai mit leisen Schritten loseilen. Aber sie lief nicht in Richtung Schiff. Stattdessen steuerte sie einen der toten Menschen an, hockte sich zu ihm, löste die Laserpistole aus seinem Griff.
Verdammt, er durfte nicht hinsehen, oder er würde das Ding auf sie aufmerksam machen. »Was ist das für ein Gerät?« fragte das Phantom. »Woher stammt es? Wer hat es gebaut?« »Ich dachte, du bist ein Telepath.« »Das bin ich, aber es schirmt deine Gedanken ab. Ich versuche, es zu isolieren, aber es ist hartnäckig. Interessant.«
»Und das ist der einzige Grund, warum es dich nicht umgebracht hat«, begriff Garland. »Es will dein Wissen über die Helix.« Sein Blick zuckte unwillkürlich zu Kirai. Sie kam langsam näher, den Laser in der Hand. Konnte sie das Ding irgendwie sehen? Gab es irgendeinen Syndolonsinn, der ihr dabei half? Oder hatte sie nur gut geraten? Ihm schlug das Herz bis zum Hals.
»Vorsichtig«, dachte er, »ganz vorsichtig.« »Aber letztlich«, sagte das Phantom unbekümmert, »ist es nur eine Frage des richtigen Drucks an der richtigen Stelle.«
Es lachte in sich hinein. Das Geräusch ließ ihn erschaudern. Kirai war nun keine 10 Schritte mehr entfernt. Der stinkende Nachtwind von Verides bauschte ihr silberweißes Haar auf. Angst flackerte in ihren Augen. Ihr Atem ging stockend. Sie hob den Arm mit der Pistole. Er zitterte, als wäre jeder Muskel angespannt. Es kämpfte sie darum, ihn unten zu halten, während er gleichzeitig hochgehoben wurde, wie der Arm einer Marionette, unfähig, sich gegen den Puppenspieler zu wehren. Dann erreichte die Mündung des Lasers ihre rechte Schläfe. Galen sah eine Träne von ihrem Kinn tropfen, den Schrei, der in ihrer Kehle feststeckte. Der richtige Druck an der richtigen Stelle.
»Lass sie gehen, du verfluchtes...«
Garland bäumte sich auf, sein Zorn weiß glühend. Ein telepathischer Schlag bohrte sich wie ein Eiszapfen in sein Gehirn.
»Sie bedeutet dir etwas anders als die Terraner«, flüsterte die Geisterstimme. »Vielleicht liebst du sie auch.« »Ja, und du wirst mir alles über das Gerät sagen, was ich wissen will. Und dann wirst du es mir geben. Und danach kriege ich meine Rache.«
Garlands Atem ging wilder und wilder zwischen seinen zusammengepressten Zähnen hindurch, während er Kirai dort stehen sah, schön und voller Angst, die Waffe an ihrer Schläfe, den Finger am Abzug.
»Helix, bitte sag etwas. Irgendwas. Gib mir, was ich haben will«, sagte Kirai mit angestrengter Stimme, kalt wie Marmor. »Und ihr Tod wird kurz sein.« »Kämpf dagegen an«, dachte er. »Bitte, Ki!«
»Das Artefakt«, sagten Kirai und das Phantom gleichzeitig.
Kis Augen sahen ihn flehend an. Garland versuchte zu denken, aber es war, als würden sich seine Gedanken durch den Schleim von Verides kämpfen. Er war tot, so oder so. Zumindest das war ihm klar. Was immer er tat, das Ding hatte ihn nicht bis hierher verfolgt, um im letzten Moment Gnade zu zeigen. Sein Hass, sein Durst nach Vergeltung wurden durch die telepathischen Fesseln übertragen wie durch ein Energiekabel. Die Helix reagierte nicht. Vielleicht, weil sie all ihre Kraft darauf wandte, seine Gedanken abzuschirmen. Vielleicht war sie auch genauso gelähmt wie er selbst. Und wenn er nur eine falsche Bewegung machte,
irgendeinen Trick versuchte, würde rotes Licht Kirais Kopf durchbohren. Zeit. Er brauchte mehr Zeit. Er musste das Ding irgendwie hinhalten, versuchen, seinen Standort endlich ausfindig zu machen.
Du willst die Helix.
Er war müde. So müde.
Pech. Nur ich kann das Teil benutzen.
Machte das Phantom, in keinster Weise entmutigt.
Das dachte ich mir.
Garland schloss die Augen. Er lauschte in sich hinein, wartete auf ein Zeichen der Helix, auf irgendeinen Instinkt, der ihm verriet, wo das Phantom sich befand. Sengende Hitze flog an seinem linken Ohr vorbei. Der Schuss aus Kirais Waffe schlug hinter ihm in das Wrack eines Verladefahrzeugs. Der Gestank von verbranntem Metall stach ihm in die Nase. Sein Herz schien nur einen Schlag davon entfernt zu sein, zu bersten.
»Ich hoffe, ich genieße wieder deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit«,
sagten das Ding und Ki unisono.
»Ich wollte das nicht«, sagte Kirais verzweifelter Blick. »Verzeih mir.«
Garland stieß einen Laut der Wut aus. Er stemmte sich gegen die geistige Fessel.
»Garland!«
»Die Helix!« Er hatte sie gehört, nur für einen Moment.
»Was war das?«
Das Phantom klang alarmiert. Es hatte sie auch vernommen. Machte es wieder.
»Vielleicht ist es besser, wenn ich das Gerät an mich nehme.« »Versuch es!«
Garland grinste angestrengt.
»Nicht mal ich kann es abnehmen.« »Oh«,
sagte das Phantom,
»ich glaube, ich kenne die geeignete Methode.«
Ein roter Strahl zuckte aus dem Nichts auf, und auf einmal war die ganze Welt Feuer und Schmerz. Garland sah den Schuss durch seinen rechten Arm schneiden, direkt unter dem Schultergelenk, so mühelos wie eine Sichel durch Gras. Der Arm landete zusammen mit der Helix auf dem Boden. Garland roch verbranntes Fleisch. Sein Fleisch, sah das Blut, das aus der Schnittkante floss, heiß und dampfend. Er brüllte in die Nacht hinein, wahnsinnig vor Wut und Schmerz.
»Vielen Dank«,
sagte das Phantom, und Garland sah zu, wie sich sein Arm in die Luft erhob. Er hörte das geisterhafte Kichern seines Peinigers. Ein neuer Schrei ertönte, aber nicht aus seiner Kehle. Es war Kirai. Sie bäumte sich gegen ihren Puppenspieler auf, riss den Laser in die Richtung des schwebenden Armes. Es war, als träfe sie ein unsichtbarer Peitschenschlag. Sie stürzte ächzend zurück und schlug auf den Boden auf. Ein dünnes, rotes Rinnsal lief aus ihrer Nase.
»Netter Versuch«,
sagte das Phantom.
»Ki!«
Garland bebte vor Hass und Hilflosigkeit. Er stemmte sich gegen seine telepathischen Fesseln, doch es brachte ihm nur noch mehr Schmerz ein. Eine entfernte Stimme rief nach ihm, doch er nahm sie kaum wahr. Wahnsinn kitzelte seinen Verstand, als sein rechter Arm näher an ihn herangeflogen kam. In der nächsten Sekunde gerann die Luft vor ihm zu einem Schemen, dann zu einer festen Form, als das Phantom sein Tarnpolymer deaktivierte. Ein skeletthaftes Ding stand vor ihm, wie in Quecksilber getaucht. Dann wich das Silber von seinem Kopf zurück und offenbarte ein Gesicht wie ein Totenschädel. Einen halben Meter größer als Garland grinste es auf ihn herab, während es seinen Arm in der linken Hand hielt.
»Ich bin Gaurus Tek«, sagte das Phantom, »letzter der Uruskan, und du bist tot.«
Es hob die skeletthafte rechte Hand, spreizte einen Finger mit einem dolchartigen Fingernagel aus Silber und hielt ihn unter Garlands Kinn. Alles, was Garland hörte, war sein eigener Herzschlag und die ferne Stimme, die nach ihm rief.
»Es war mir eine Ehre.«
Eine dunkle Aura erwachte. Zwei schattenhafte Spiralen um aschgraue Haut verströmten nachtblaue Strahlung. Gaurus Tek starrte auf die Schattenhelix.
»Jetzt!« rief Garland.
Ein Sturmwind fegte über die Plattform, als sich ein mannshoher Schattenspalt hinter Gaurus öffnete. Das Wesen blickte über die Schulter und gefror. Es warf Garlands Arm fort und spannte die Muskeln an, um zu fliehen. Ein Hagel aus rotem Licht traf es von der Seite. Kirai hatte sich wieder aufgerappelt. Die Waffe in beiden Händen feuerte sie unentwegt auf Gaurus, hämmerte all ihren Hass gegen ihn, durchbohrte seine Schenkel, seine dürre Hüfte. Er fiel auf die Knie. Sein geistiger Schrei traf Garland wie eine silberne Klinge. Die Gedankenfesseln zersplitterten wie dünnes Eis. Vom Sturmwind umtost sprang Garland vor. Er rammte die rechte Schulter gegen Gaurus und schleuderte ihn in den Spalt aus Finsternis. Er sah zu, wie das silberne Gerippe in die Schwärze dahinter segelte, um die eigene Achse wirbelnd. Sein telepathischer Schrei verblasste wie ein Gespenst bei Morgengrauen. Der Schattenspalt schloss sich wieder.
Garland!
Kirai lief auf wackeligen Beinen zu ihm, totenbleich im Sternenlicht.
Danke, sagte Garland.
Dann verschlang Dunkelheit sein Bewusstsein. Das Letzte, was er hörte, war Kirai, die seinen Namen rief. Er stürzte stumm durch die albtraumhafte Geometrie des anderen Universums, hilflos durch das Vakuum wirbelnd wie Weltraumschrott, den man durch die Luftschleuse entsorgt hatte. Sein Tarnanzug hatte ihn augenblicklich wieder eingehüllt und sich verhärtet, um ihn gegen das Nichts zu schützen. Heilschaum versiegelte automatisch seine Wunden, während die neu gebildete Maske über seinem Gesicht ihn mit Sauerstoff versorgte. Ein ständiges Kreischen und Brüllen drang aus den Kommknöpfen über seinen Ohren. Die Hintergrundstrahlung dieses bizarren Kosmos, wie die Live-Schaltung in einer Folterkammer. Es gab keine Sterne hier, keine Planeten, keine Schiffe. Nur eine Schwärze, die an seinem Verstand zerrte. Eine unendliche, allmächtige Dunkelheit. Er sah seine Hände und Beine wie in Zeitlupe durch das Vakuum strampeln. Sein Körper schien zu einem fahlen Schatten seiner selbst geworden zu sein. Substanzlos. Unwirklich. Eine beunruhigende Illusion. Doch nicht mehr. Das Portal, durch das er hierher gestoßen worden war, hatte sich längst geschlossen. Es gab keinen Weg für ihn zurück. Trotzdem, er hatte Schlimmeres erlebt. Der Gedanke an Kapitulation kam im genetischen Code seiner Spezies nicht vor. Noch lebte er. Alles andere würde sich fügen. Er sandte ein SOS auf allen Kanälen. Wo immer er war, er weigerte sich zu glauben, dass nichts und niemand hier lebte. Er hatte selbst die Kreaturen gesehen, die der Junge aus der Finsternis hervorgezaubert hatte. Es gab Leben hier, wie grotesk es auch sein mochte. Vielleicht auch intelligentes Leben. Wenn ja, würde er es finden. Er würde von hier entkommen und seine Jagd fortsetzen. Und er würde den Jungen vernichten. Es war keine Hoffnung. Es war ein Fakt, so gnadenlos wie die Kälte, die jenseits seines Anzuges brannte. Es dauerte nicht lange und er nahm eine Bewegung am Rande seines Gesichtsfeldes wahr. Mehrere Schemen bewegten sich auf ihn zu, ein Schwarm von Schattenungeheuern. Der trübe Schein ihrer fahlen Glotzaugen schälte sie aus der Schwärze. Einige von ihnen trugen Tentakel über den Köpfen, an denen tumorartige Auswüchse in kränklichem Licht glühten. Sein telepathischer Sinn übermittelte ihm den hochofengleichen Hunger der Bestien. Es waren 10. 20, 30, und sie hatten ihn ebenfalls gesehen. Seine Lebensenergie zog sie an, das fühlte er, zog sie an wie ein Leuchtfeuer in finsterster Nacht. Kommt nur, dachte er. Er würde sie seinem Willen unterwerfen, sie als Transport benutzen, als albtraumhafte Reittiere. Er würde in ihren Erinnerungen nach anderen Wesen hier suchen, nach einem Weg zurück nach Hause. Kommt nur. Ihr habt euren Meister gefunden. Doch der Schwarm wurde nicht langsamer. Dafür wuchs der Hunger der Bestien mit jeder Sekunde, die er versuchte, sie in seine geistigen Ketten zu legen. Bald war ihr Verlangen nach seinem Fleisch so gewaltig, dass es wie Com-Feedback auf ihn zurückschlug und seine Gedanken zu zerfetzen drohte. Zurück, befahl er ihnen. Zurück! Selbst als ihn ein zähnestarrendes Maul so groß wie ein Hangartor verschlang, war Gaurus Tek überzeugt, dass er die Situation immer noch zu seinem Vorteil wenden konnte. Dass der Gejagte wieder zum Jäger werden würde.